So, hallo, wir sind wieder da.
Ja, das sind wir.
Und heute mit einem für den Pfälzer ganz, ganz wichtigen Wein.
Ja, es ist quasi, es ist mein persönliches Hochfest, würde ich fast sagen.
Das sind wir beim 23. Podcast. Ja. Und wir sind, haben es geschafft. Ich bin begeistert.
Ja. Es ist endlich, ich habe 22 Podcasts drauf gewartet.
Und sehnsüchtig erwartet.
Ja, und da ist
ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, wieso er so lange auf sich, was heißt witzig? Witzig ist es eigentlich nicht.
Ich bin jetzt auch mal gespannt.
Ich weiß gar nicht, für einen Außenstehenden vielleicht was ganz Normales, aber warum kommt der hier so ein Basis-Riesling? Ja,
warte mal, ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir probieren. Wir probieren nämlich heute den Liter-Riesling.
Nee,
wir,
gut, so danke.
Also wenn ich mich recht entsinne, waren wir noch gar nicht so weit. Falls doch, sorry, aber wir probieren
den
heute
trockenen, den trockenen, den halbtrockenen hatten wir einigen Podcasts vorab besprochen. Und heute der trockene Liter Riesling. Und der hat auf sich warten lassen. Weil wir konnten ihn relativ spät füllen. Das ist für den Wein, das ist ja gar kein Nachteil. Das ist eher weder positiv noch negativ. Aber wir konnten ihn deshalb noch nicht im Januar oder Februar füllen, weil einfach die Literflaschen knapp waren.
Nein.
Wir haben keine Literflaschen bekommen, tatsächlich doch. Obwohl wir im November letzten Jahres bereits bei unserem Lieferanten angeklopft hatten, gesagt hatten, so und so. Wir haben auch wir füllen im Januar, also wir füllen Mitte Januar und wir haben auch dementsprechend für Mitte Dezember einen ganzen LKW kommen lassen. Also wirklich so ein großer LKW, wie die auf der Autobahn unterwegs sind, diese 40 Tonnen oder so. Also da waren schon einige Flaschen auf dem LKW drauf. Und trotzdem hatten wir im Januar Weine, die auch in die Literflasche wollten und die eben gefüllt werden mussten, weil sie im Januar eben auch ausgetrunken waren und wir sie eben euch auch anbieten wollten. Und dann natürlich vor lauter Füllen, der Liter Riesling, der Trockene, du hast ja noch ein bisschen was im Lager vom 18er Jahren, der ja auch sehr gut ist. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit und dann ist es im Februar, März ist es dann so, wo du denkst, der 18er geht jetzt zur Neige und man könnte sich mal mit dem Gedanken tragen, den 19er dann wirklich zu füllen. Und die Flaschen, die du ja in großer Zahl schon ein Vierteljahr vorher geliefert bekommen hast, sind natürlich alle schon bereits mit anderen Weinen gefüllt. Macht ja auch keinen Sinn, sich leere Flaschen irgendwo hinzustellen. Und dann riefen wir dort an, haben gesagt, wir bräuchten wieder ein paar Paletten Flaschen. Wir wollen abfüllen, wann können wir die bekommen? Wir bräuchten sie bis dann und dann. Und dann sagt er, ja, ich muss es mal prüfen. Und dann Feedback war letztendlich, dass wir 2-3 Paletten hätten bekommen können. Aber du musst auch immer ein bisschen den Aufwand rechnen. Da haben wir gesagt, naja, wir füllen von dem Liter Riesling, ist ja doch bei uns doch hat er doch seinen Stand, ist auch so unter den Literweinen der Topseller. Also da kommst du mit 3 Paletten nicht hin, kurz gesagt. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt da anfangen, wir haben füllen dann einen Teil von dem Wein, dann füllen wir den Rest eher 2-3 Monate später. Das ist auch nicht unbedingt das Wahre. Und dann warten wir einfach. Und aus diesem Grund probieren wir den trockenen Liter Riesling erst am 23. Podcast. Ganz simple Geschichte.
Aber sag mal, ist das so ein Corona-Ding? Also ist das so ein Corona-Phänomen?
Nee, gar nicht. Normalerweise gab es da nie Probleme. Und erstmalig ist das aufgetreten nach diesem super Sommer 2018, wo wir diese extrem lange Hitze hatten. Und grundsätzlich ist ja die Weinbranche in Deutschland ein sehr kleiner Zweig. Die Glashütten, es gibt in Deutschland ein paar Glashütten, die produzieren auch alles sehr schön und sehr, sehr, sehr viele Flaschen. Die Uhr ist wieder da. Ja. Aber dadurch, dass wir halt in Deutschland die Weingüter, die Weinbranche sehr klein ist vom Verhältnis her, brauchst du auch recht wenige Flaschen. Das heißt, die Flaschen für, die Glasflaschen für Mineralwasser oder für Bier, das hat in der Produktion, das hat bei diesen Glashütten einen ganz anderen Stellenwert. Und deshalb haben die Vorrang. Und eben weil der Sommer 2018 ja so extrem heiß war, wo viel Bier getrunken wurde, es wurde viel, viel Wasser getrunken, haben die, wenn die jetzt, sage ich mal, für im August loslegen, wieder Flaschen in größerem Maß zu produzieren, weil eben im Dezember, Januar, Februar Nachfrage besteht, haben die eben erst vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen später wieder mit der Produktion von Weinflaschen begonnen, weil eben im August, wo sie eigentlich begonnen hätten, komplett noch Wasserflaschen produziert worden sind, weil sie eben nachgefragt wurden, weil Bedarf da war. Und aus dem Grund gab es da Mangel. Und irgendwie hat sich das dann so eingeschlichen. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, das ist dir und euch Zuhörern bestimmt auch schon aufgefallen, auch wenn ihr bei uns seid. Es gibt ja eine unzählige Zahl von verschiedenen Flaschenformen, Typen. Also
ja,
wir haben ja hier die Literflasche, du hast schlanke Flaschen, du hast diese Bordeaux-Flasche, die oben sich dann zusammengeht. Du hast eine bauchige Flasche, die Burgunder-Flasche. Du hast weiße Flaschen, grüne Flaschen, braune Flaschen. Also es ist für diese Glashütten ist es schon ein Aufwand in der Produktion dieser vielen verschiedenen Weinflaschen, weil jedes Mal umgestellt werden muss, ist es denn auch ein Dorn im Auge. Und das ist auch mit dem Grund, weswegen man das dann auch so vor sich her schickt, wie im Job so. Es gibt ja auch Aufgaben, die man eher lieber macht. Und die Aufgaben, die man weniger gern macht, die schiebt man halt gern vor sich her.
Und so sollte irgendjemand meiner Arbeitgeber hier zuhören, ich mache das natürlich nicht.
Das wollte ich hören. Sehr klar.
Das machen andere.
Und deswegen irgendwie ist es immer noch so ein bisschen, ja, sind so die Nachwehen.
Ja, Wahnsinn.
Aber wir hatten... Ja, das sind eben so Geschichten. Ne? Da war, wie gesagt, das ist da 2000, gerade also wirklich 2018, 19 aktuell war, wo dann die 18er Weine gefüllt werden wollten. Da war das echt kritisch. Und das hatten wir auch gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben dann wirklich dadurch, dass wir auch guten Kontakt zu unseren Lieferanten hatten, hat er uns da auch gut versorgt. Waren wir auch sehr dankbar. Und wir haben dann gesagt, naja gut, bevor uns das mit der Füllung der 19er Weine wieder passiert, bestellen wir im Dezember direkt so einen ganzen LKW voll mit Paletten, dass wir versorgt sind, dass wir da niemanden in, ja, dass nicht ein Stress ausartet für den Lieferanten, um uns da irgendwelche Paletten von Flaschen zu organisieren. Aber irgendwie hat das dann, ja, die Flaschen waren da, auch wie bestellt in der gewünschten Menge, aber die anderen Weine wollten auch auf die Flasche. Und wo fängst du an, wo hörst du auf?
Ja, aber final habt ihr es ja geschafft. Und so habe ich ihn vor mir stehen.
Wir sind ganz genau. Hast du ihn schon eingeschenkt?
Nee, ich habe ihn noch nicht eingeschenkt, denn ich stelle mir noch eine Frage.
Hast du noch eine Frage?
Ich muss sie fragen, ja. Und zwar ist es ja jetzt nun wirklich beileibe nicht der erste Riesling, den wir probieren.
Nee.
Und ich hatte mir tatsächlich bei der halbtrockenen Liter-Variante schon überlegt, ob ich die Frage stelle und habe mich dann nicht getraut und dachte mir, jetzt, wo sie mir wieder in den Sinn kommt, hau ich es einfach raus. Ja, ihr habt euren Riesling, ich sag mal auch, ihr habt zwei Rieslinge nach Lagen benannt und zwei Rieslinge nach Orten, zu denen die Lagen quasi gehören. Woher kommt denn jetzt die Traube? Also ist die da auch her oder wo wächst denn die Liter-Rieslingstraube?
Die kommt von, ja, die ist aus verschiedensten Ortschaften. Wir können das gar nicht eingrenzen. Wir haben ja 22 Hektar, die sich im Umkreis von rund 6 Kilometern um Herxheim am Berg, ja maximal 6 Kilometer, ist schon sehr weit gegriffen, aber da eben im Umkreis von Herxheim am Berg verteilen. Und dort, wo dann Riesling steht, da kommen die auch her. Und das sind dann Stöcke, Parzellen, die auch ein bisschen kühler gelegen sind, wo wir sagen, okay, da einen Lagenriesling draus zu machen, das ist jetzt nicht, ja, die Reife wird dann nicht so erzielt oder Für einen Gutswein, dann sind sie knackiger, frischer sein, so sind die perfekt, die Trauben. Umgekehrt ist es ja auch so, dass wenn du einen guten Lagenwein erzeugen willst, der lebt ja von dem geringeren Ertrag, da profitiert er ja. Und so kannst du eben auch im Herbst eben auf zwei Durchgängen ernten. Dass du mit niedrigeren Zuckergehalt in der Beere die Wahltrauben für den Liter erntest. Oder für die Ortsweingeschichte, für die Kabinettweine. Und dann nochmal zwei Wochen wartest, um dann die perfekt gereiften Trauben für die Lagenqualität zu holen. Andererseits machen wir auch, wenn wir einen Weinberg pflanzen, wir pflanzen ja jedes Jahr irgendwo einen neuen Weinberg, weil einfach ein Turnus besteht, dass du Stöcke immer noch entrodest. Gezwungenermaßen musst du das einfach auch aus, das ist wirtschaftliches Denken auch, weil der Ertrag sehr stark zurückgeht. Und das ist einfach so, wenn du so einen Weinberg neu pflanzt, ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt, nach 3 Jahren kommt ja der erste Ertrag. Aber das ist die sind gut, aber es ist von der Qualität nie top, weil die Wurzeln noch gar nicht so tief verwurzelt sind. Die brauchen ja auch ein paar Jahre, bis sie den Bodenschichten durchdringen. Und für uns intern, wir sagen, dass wir so nach 10 Jahren dann die Trauben für die Lagen nehmen, beziehungsweise erstmal für die Kabinett-Hotzwein-Geschichten, für die Mittelsegmentsweine. Und die Jahre zuvor werden die Trauben dann eben für den Liter geerntet. Die sind ja gut, die sind jetzt nicht schlecht.
Das heißt,
und also, so wird dann ein bisschen variiert.
Das heißt also, dass auch, also unter anderem in dem Liter-Riesling, den ich jetzt vor mir stehen habe, Trauben aus der Saumagenlage und der Honigsacklage enthalten sind.
Honigsack ja, Saumagen nein, weil beim Saumagen sind die Stöcke alle schon recht alt, in Anführungszeichen. Also die haben da schon ein Alter von 20 Jahren mindestens, bis 50, 55 Jahre. Da ist einfach nicht die Möglichkeit da, da für einen Liter noch was zu nehmen. Wir haben im Saumagen auch nicht das Stück, das wir im Saumagen oder die Flächen, die wir im Saumagen bewirtschaften, in der Summe ist es jetzt auch keine große Zahl an Hektar, sodass wir diese Weinberge wirklich für die Dreiviertel-Liter Qualitäten benötigen. Aber beim Honigsack trifft es auf jeden Fall zu. Im Honigsack haben wir ein sehr, sehr großes Gebiet. Wir haben auch noch die Himmelreichlage, wo wir ein paar Rieslingstöcke stehen haben. Da kommen die auch her. Und dann eben natürlich auch aus Lagen von Nachbarortschaften, die wir jetzt nicht so explizit deklarieren.
Ja, aber jetzt weiß ich wenigstens auch, wo die Litertraube wächst.
Wir können das mal abfahren.
Ach gut.
Dann zeige ich dir die Einzelnen.
Ich wollte gerade sagen. Und lass mich raten, dann nehmen wir noch ein Weinchen mit.
Dann nehmen wir zum Beispiel hier den Liter. Das müssen wir aber abfahren, weil es sind verschiedene Parzellen, die auch, wenn wir das erwandern würden, dann wären wir unterwegs.
Ja, dann trinken wir vielleicht doch dann lieber danach.
Dann bräuchten wir vielleicht auch ein zweites Fläschchen, würden wir das erwandern.
Ach ja, dann lass doch erst fahren und dann trinken.
Ja, ich bin seelisch, moralisch drauf ein.
Ja, ja, dann nehmen wir alle Erkenntnisse mit. Aber apropos trinken, ich würde mir jetzt mal einschenken.
Das mache ich auch. Riesling trocken. Also für mich für mich ist es eigentlich so der schönste Liter Riesling, den wir in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren erzeugt haben.
Ja, der riecht auch relativ, also ich muss es nochmal sagen, alles, was ich jetzt sage, ist bitte unter der Prämisse zu verstehen, dass ich ein Freund des Liter-Rieslings bin. Also wie gesagt, das ist mein kleiner Feiertag heute, aber der riecht gar nicht so straff, der riecht nicht so säurelastig, wie die sonst gerne mal riechen. Also
eben, das hast du ja oft beim Riesling, gerade beim Liter-Riesling, dass die unheimlich frisch, knackig riecht, wo du die Säure förmlich schon in der Nase spürst. Ja?
Also der riecht ja auch
so ein...
Also ich finde, er riecht sehr frisch, aber halt gar nicht, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der mir irgendwie säurelastig sein könnte, was eben Liter Rieslinge nun mal gerne an sich haben.
Genau, das ist er nicht. Er hat natürlich hat er im Vergleich zu den 3-4 Liter Rieslingen von uns eine prägnantere Säure. Aber es ist im Vergleich, wenn du da jetzt verschiedene Liter Rieslinge auf dem Tisch stehen hast, ist er immer noch recht moderat. Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass ein Riesling für mich ohne Säure, das geht auch nicht. Nee. Es gibt ja dann Alternativen. Aber ich finde den Duft einfach so elegant, filigran, aber trotzdem dicht und intensiv. Und du riechst rein, denkst du, was ist das alles? Aber trotzdem Riesling-typisch.
Ja, gerade dachte ich auch, er ist wirklich, also auch hier habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, die einzelnen Komponenten rauszuriechen, rieche aber eindeutig, es ist ein Riesling.
Ganz genau. Also, wir haben dasselbe ja witzigerweise über den Blanc im letzten Podcast gesagt, oder? Wie du sagst, ja. Stichwort, ich rieche eindeutig, dass es ein Riesling ist. Der Charakter kommt hervor.
Je mehr ich ihn schwenke, desto leichter werden auch die Komponenten, zumindest meiner Meinung nach, zu erkennen. Aber beim Blanc hätte ich gar nichts erkannt, im Zweifel. Ja. wenn du mir nicht erklärt hättest, aus was der besteht. Aber der Riesling, der riecht schon nach Riesling. Aber sticht eben keine der Komponenten so hervor, dass ich jetzt direkt auf die erste Nase schreien würde, was weiß ich, Pfirsich oder so. Ne? Also der ist eben, da schon ist irgendwo aber, da.
Ja,
aber
er ist da, ja, da hast du mal noch ein bisschen grüner Apfel. Ein bisschen Zitrusnote, ein bisschen Grapefruit, finde ich, kommt da hervor. Mhm. Es ist jetzt nicht zu explosiv. Du spürst die Nase, den Duft, das ist elegant, das ist filigran, das ist auch kein extrem lauter Stil, ja?
Ja, gar nicht. Aber ich würde ihn jetzt einfach gerne mal probieren. Ich habe jetzt gefühlt 1000 Mal dran gerochen.
Und hat sich das Warten gelohnt?
Ja, ich bin noch ganz überrascht. Also tatsächlich, das ist ein bisschen, das ist ein Wunderweinchen hier. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist, ich finde, er schmeckt auch Riesling-typisch, aber gar nicht, wie er riecht.
Nee, im Geschmack ist er ganz anders. Ich kann es auch ehrlich gesagt gar nicht richtig beschreiben. Es ist, ich finde, es passt, dass er im Duft anders ist als auf der Zunge. Er ist viel, auf der Zunge ist schon ein bisschen karg, auch sehr, auch ein bisschen straff, knackig, aber auch würzig, mineralisch, fruchtig. So diese drei Komponenten da ineinander übergehen.
Ja, ich finde, der ist halt deutlich würziger, als ich ihn gerochen habe. Also der ist schon, also der hat extrem viel Geschmack. Also er riecht gut, aber er riecht seichter, als er am Ende beim Trinken ist. Und das meine ich gar nicht negativ.
Ja. Der Duft würde eigentlich was vom Geschmack was anderes vermuten lassen. Eben genau. So was Leichtes, Beschwingtes.
Ja.
Aber du hast da schon Gehalt auch. Und das ist eben das, der liegt daran, dass wir eben viele verschiedene Parzellen ernten. Und dann natürlich auch vom Honig, sag oder vom Himmelreich Parzellen dabei sind, und die Stöcke auch mal ein bisschen älter sind, ja eben auch die Trauben den Charakter mitbringen, ja. Und ich finde, das ergänzt sich super gut. Die Lagen, die kühleren Lagen, indem sie das filigrane, frische bringen. Und dann ein kleiner Teil der reiferen Lagen, die du vorzugsweise für die 3-4 Liter Qualität nimmst, die dann nochmal ein bisschen den Anteil mit reinbringen, um auch darüber nachzudenken mit den
Wein. Ja, und wenn man den trinkt, hat der so einen, ja, ich sag mal, so einen kleinen Geschmack, wie, ja, es erinnert mich entfernt an so ganz frisches Schwarzbrot auch. Das passiert mir manchmal. Ich weiß, wir hatten da auch schon an anderer Stelle mal eine Diskussion drüber. Ja. Aber ich finde, der hat das wieder. Und ich mag das einfach. Ich finde das immer ganz toll, wenn Weine sowas können. Ich finde es auch ein bisschen Zauberei.
Aber weil du sagst, weil du Schwarzbrot sagst, da ist einfach zu einfach den Wein einfach genesen und ein Stück Schwarzbrot dazu. Einfach
ja, Leberwurstbrot, bitte.
Das wäre.
Das ist ein Dosenwurstbegleiter, liebe Freunde.
Ja, aber ich finde gerade jetzt, weil du sagst, ein richtig gutes Schwarzbrot und nichts anderes und den Wein wirken lassen.
Ja, beides das auch.
Super, dann super schön zur Geltung. Natürlich das Leberwurstbrot, wir sind ja in der Pfalz. Das
ist, ja. Also der ist aber halt auch wirklich, also der ist perfekt für so einen richtig, richtig coolen, rustikalen Pfälzerabend.
Auf jeden Fall. Das ist, vielleicht ist rustikal elegant. Das ist auch so ein Stichwort für den Wein.
Also,
er ist nicht nur rustikal ist er jetzt auch nicht. Ich finde, das ist ihm nicht gerecht. Nee. Aber er hat schon so eine rustikale Note, die aber durch diese Eleganz ihren Reiz hat.
Für den gilt tatsächlich, also ich meine das jetzt auch wirklich nicht negativ, für den gilt das Gleiche für Dosenwurst. Die hat bitte auch vom Metzger zu kommen und nicht aus dem Supermarktregal zu sein. Ja, also auch ganz da gibt es ja Unterschiede, wie wir hoffentlich alle wissen. Ansonsten bitte, bitte geht zu einem ordentlichen Metzger und holt euch da eure Dosenwurst, weil gibt nichts Besseres. Und das schmeckt man dem auch an. Also wir haben irgendwann mal über Literrieslinge gesagt oder über Literweine generell, dass auch die ihre gerechte Portion Liebe vom Winzer brauchen. Und das schmeckt man dem das schon sehr an. Sagen wir es mal so, man kann auch eine Schorle draus machen. Also wir haben es ja auch öfter mal von der Pfälzersucht in Literweine Wasser zu schütten.
Ja.
Da ist er.
Kannst du dann, ja.
Das kann man durchaus problemlos damit tun. Wenn man das aber nicht möchte, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist das immer noch ein fantastischer Wein, den man auch pur extrem gut genießen kann und der ein fantastischer Essensbegleiter, ja, wie wir schon gesagt haben, zu solchen Dingen wie zum Beispiel einer Brotzeit einfach ist. Also da passt der einfach gut dazu, weil der generell schon so ein, der führt einen schon dahin. Man möchte das jetzt haben, ich möchte das jetzt auch.
Ich hätte das auch gerne. Also, das haben wir aber auf der To-Do-Liste bereits stehen.
Ja.
Das ist ja, ich glaube, das ist nicht der letzte Liter Wein, den wir probieren. Wir haben noch den Rotwein vor uns, den Noir. Ich wollte gerade sagen, spannend. Wir haben jetzt den letzten Liter Wein, aber das stimmt gar nicht. Aber ich würde sagen, den Noir heben wir uns noch ein bisschen auf. Wobei eigentlich können wir jetzt auch im Frühjahr mal probieren, weil wir schauen einfach.
Genau. Du bist ja der Meister der Weinprobe. Von daher, ich folge dir.
Eben, ich habe wohin auch
immer. Ja gut, aber also hättest du denn jetzt noch was zu sagen zu?
Gar nicht, nein, wirklich nicht. Ich wüsste nicht, was ich da noch zu dem Wein sagen sollte, weil
also ich
sprich, würde letztendlich sprich, muss so ein Wein auch für sich sprechen.
Also
das haben wir auch schon gesagt. Es ist so die Visitenkarte eines Weinguts. Gerade, ich würde mal behaupten, von einem Pfälzerbetrieb, der trockene Liter Riesling, das kannst du schon als Visitenkarte hinstellen. Wenn du die Weine irgendwo auf einem Weingut noch nicht kennst, probier den trockenen Liter Riesling und dann weißt du ja oder nein.
Ja, absolut. Und auch, also es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ein Weingut, das nicht in der Lage ist, mir einen ordentlichen Riesling-Schorle zu kredenzen, fliegt halt auch raus.
Eben, das ist so halt das einfach, Kriterium.
Tut mir leid, aber das ist halt Fakt. Und
so ist es.
Ich würde zu dem Riesling tatsächlich jetzt noch sagen, dass das wirklich ein Allrounder ist. Also wir können uns gerne über ganz viele individuelle Geschmäcker, über ganz tolle Rieslinge und so weiter unterhalten. Aber wenn mal viele Menschen zusammen sind und wenn es einfach nur entspannt sein soll und wenn einfach ein Riesling auf dem Tisch stehen soll, mit dem jeder irgendwie klarkommt und keiner groß motzen muss, weil, dann ist der super.
Da muss ich dir extra widersprechen. Aber das ist dann wirklich unsere persönliche Meinung.
Ich glaube, Ja. Ich glaube, dass du viel mehr anfängst, dich zu unterhalten, wenn die Weine spezieller werden. Und ich glaube, der geht einfach für alle. Der ist vielleicht nicht der Lieblingswein, er ist nicht der Lieblingswein von allen, aber ich glaube, der geht für alle.
Ja, wobei mein Allrounder ist bei uns bei dem Riesling-Sortiment ein anderer. Weil das ist wirklich persönlich. Das ist,
da sind wir wieder bei der Geschmackssache. Aber
ganz genau. Ich wollte es nur gesagt haben.
Nee, und es geht ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch wichtig zu wissen, dass wir haben uns wirklich vorher nicht, also wir sprechen uns tatsächlich nicht ab. Es ist lustig, dass wir uns so oft einig sind und es dann schon ein bisschen.
Überraschend, muss ich auch sagen.
Ich wollte gerade sagen, und dass es einen dann selber so überrascht, wenn was man nicht ist, ist irgendwie auch lustig.
Ja. Also, genau.
Das ist, das hier ist einfach, also ja, es ist nicht also, live, aber wir schneiden auch nicht. Und eben. Wir sprechen uns auch nicht ab. Und wir sehen uns auch nicht.
Wenn ich dich wieder besuchen darf, wenn wir dich wieder besuchen dürfen oder umgekehrt, also nee, vielmehr, wenn ich dich besuchen darf und du stellst den unseren Liter Riesling auf den Tisch, ich bin auch glücklich.
Das ist gut. Das ist schon mal gut. Also wenn du mit deinem eigenen Wein zufrieden bist, dann bin ich auch zufrieden. Und somit würde ich das sagen, dann hören wir uns
bei... Wir hören uns beim nächsten Wein.
So ist es. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.